Good every day on your device.
With knives and lies and smiles and strength. one by one they come to warn me of the peril of resistance. And one by one of my brothers die, unloved, unsung, unwanted, die! And fast it seems, we've got no money for extended business. But we, who have gone before, do not rest in peace. We, who have died, shall never rest in peace.
Ja, dat gaf het begin aan van het tweede gedeelte van het programma ARM. En dat is... Oh, er gaat wat mis hier. De R van revolutionair en retrospectief. Daarvoor hoorde u nog naar de zeer, het onderdeel A van Argaïs en Akelig. De Plaagmis, Plaagmis, Maas uit 1984. Dat was een van de eerste openbare uitingen tegen de angst van de AIDS-epidemie die daarop in volheid heeft losgebarsten. Ik kan mij nog herinneren het legendarische concert wat Diamanda Galas in Amsterdam gaf in de Westergasfabriek toen het nog een gewone Westergasfabriek was. Daarvoor hoorde u een akoestisch optreden van de componist A. Andreas uit 1992, de Blues voor Judith. En daarvoor hoorde u eveneens van deze Amsterdamse artiest, de Boink Boink. En dat was allemaal voorafgegaan door Are You Ready van de Fields, Richard Ashcroft.
ومن الشوق رسول He was lying banged and battered, skewered and bleeding, talking crippled on the cross. Was his mind reeling and heaving, hallucinating, fleeing, what a loss. The things he hadn't touched or kissed, his senses slowly stripped away. Not like Buddha, not like Vishnu, life wouldn't rise to him again. I find it easy to believe that he might question his beliefs. The beginning of The Last Temptation, Time Storm Mystery. The duality of nature, godly nature, human nature splits the soul. Fully human, fully divine, and divided, the great immortal soul. Split into pieces, whirling pieces, opposites attract. From the front, the side, the back, the mind itself attacks. I know this feeling, I know it from before. Descartes through Hegel, belief is never sure. Time Storm Mystery, Last Temptation. Sitting, drumming, thinking, thumping, pondering the mysteries of life. Outside the city, shrieking, screaming, whispering the mysteries of life. There's a funeral tomorrow at St. Patrick's. The bells will ring for you. Ah, what must you have been thinking when you realized the time had come for you? I wish I hadn't thrown away my time on so much human and so much less divine. The end of The Last Temptation. The end of a Dime Store Mystery. Thank you.
see no joy, I see only sorrow. I see no chance for your bright new tomorrow. So stand down, Margaret, stand down, please stand down.
Zum Nachhören.
Ulrich Noethen liest heute die 52. von 81 Folgen des Romans Anna Karenina von Lev Tolstoi. Anna und ihr Geliebter, der Rittmeister Alexei Wronski, sind gemeinsam nach Italien gereist, um dort auch öffentlich als Liebespaar auftreten zu können. Doch schon bald beginnen sie sich in dem kleinen Ferienort zu langweilen, denn es fehlen ihnen die Empfänge und geistigen Ablenkungen der Großstadt. Annas Mann, der Beamte Alexei Karenin, ist allein in St. Petersburg zurückgeblieben. Er stürzt sich in die Arbeit, um Anna zu vergessen. Da er sie aber immer noch liebt, weist er die Avancen anderer Frauen zurück. Einzig Lydia Iwanowna, eine Freundin der Familie, dringt zu ihm durch. Sie überzeugt ihn, seinem Sohn Serjoja zu erzählen, dass seine Mutter gestorben sei, um ihm Annas Verschwinden zu erklären. Als Lydia Iwanowna erfährt, dass sich Anna und Wronski wieder in St. Petersburg befinden, beschließt sie, alles zu unternehmen, damit Karenin und seine Frau sich nicht begegnen. Doch dann erhält sie unerwartet einen Brief von Anna. Es liest wieder Ulrich Noethen.
Das Kuvert war aus einem Papier so dick wie Borke. Auf dem länglichen gelben Papier war ein riesiges Monogramm. Und von dem Brief ging ein wunderbarer Duft aus. Wer hat das gebracht? Der Kommissionär aus seinem Hotel. Gräfin Lydia Iwanowna konnte sich lange nicht hinsetzen, um den Brief zu lesen. Vor lauter Erregung bekam sie einen Anfall von Atemnot, wofür sie anfällig war. Als sie sich beruhigt hatte, las sie den folgenden französischen Brief. »Madame la Comtesse«, die christlichen Gefühle, welche Ihr Herz erfüllen, verleihen mir die, das fühle ich, unverzeihliche Kühnheit, Ihnen zu schreiben. Ich bin unglücklich durch die Trennung von meinem Sohn. Ich flehe um die Erlaubnis, ihn vor meiner Abreise ein einziges Mal zu sehen. Verzeihen Sie mir, dass ich mich Ihnen ins Gedächtnis rufe. Ich wende mich nur deshalb an Sie und nicht an Alexei Alexandrowitsch, weil ich diesem großmütigen Menschen nicht durch die Erinnerung an mich ein Leid zufügen möchte. Da ich Ihre Freundschaft zu ihm kenne, werden Sie mich verstehen. Wollen Sie Serjoscha zu mir schicken oder soll ich zu einer bestimmten, festgesetzten Stunde ins Haus kommen? Oder werden Sie mich wissen lassen, wann und wo ich ihn außerhalb des Hauses sehen kann? Ich gehe nicht von einer Absage aus, da ich die Großmut dessen kenne, von dem dies abhängt. Sie können sich nicht vorstellen, welches Verlangen ich nach einem Wiedersehen empfinde. Und darum können Sie sich auch nicht die Dankbarkeit vorstellen, die Ihre Hilfe in mir wecken wird. Anna. Alles an diesem Brief brachte Gräfin Lydia Iwanowna auf. Der Inhalt, wie der Verweis auf die Großmut und besonders der, wie ihr schien, zu dreiste Tonfall. »Sag ihm, dass es keine Antwort geben wird«, sagte Gräfin Lydia Iwanowna und schlug sogleich ihre Schreibmappe auf, um Alexei Alexandrowitsch zu schreiben, dass sie ihn nach 12 bei der Gratulationskur im Palast zu sehen hoffe. »Ich muss mit Ihnen über eine wichtige und traurige Angelegenheit sprechen. Wo werden wir dort verabreden? Am besten bei mir, wo ich Ihnen Ihren Tee zubereiten lassen werde. Es ist dringend.« Ein Kreuz erlegt er auf, doch gibt er auch die Kraft dazu, fügte sie noch hinzu, um ihn wenigstens ein bisschen einzustimmen. Gräfin Lydia Iwanowna schrieb gewöhnlich jeden Tag 2 oder 3 Billets an Alexei Alexandrowitsch. Sie mochte diesen Prozess des Briefverkehrs mit ihm, denn er hatte die Eleganz und Heimlichkeit, die sie in ihrem persönlichen Umgang vermisste. 24. Die Gratulationskur ging zu Ende. Wer sich beim Aufbruch begegnete, unterhielt sich über die letzte Neuigkeit des Tages, über die neu empfangenen Auszeichnungen und das Revirement hochgestellter Beamter. Warum nicht der Gräfin Maria Borissowna das Kriegsministerium und als Generalstabschef Fürstin Watkowskaja? Sagte ein grauhaariger kleiner Greis in goldbestickter Uniform zu einer hochgewachsenen, schönen Hofdame, die ihn nach dem Revirement gefragt hatte. »Und mit mir als Adjutanten«, erwiderte die Hofdame lächelnd. »Sie haben Ihre Ernennung schon weg. Sie kriegen das geistliche Ressort. Und als Ihren Gehilfen Karenin.« Der Greis drückte einem Hinzutretenden die Hand. »Fürst, seien Sie gegrüßt.« »Was sagten Sie über Karenin?« fragte der Fürst. »Er und Podjatow haben den Alexander Newski-Orden erhalten.« »Ich dachte, den hätte er schon.« »Nein, schauen Sie ihn doch an«, sagte der kleine Greis und deutete mit dem bestickten Hut auf Karenin, der an seiner Hofuniform das neue rote Ordensband um die Schulter trug und mit einem einflussreichen Mitglied des Staatsrats an der Saaltür stehen geblieben war. »Strahlt glücklich und zufrieden wie ein Kupfergroschen«, fügte er hinzu und hielt inne, um einem athletisch gebauten, blendend aussehenden Kammerherrn die Hand zu drücken. »Nein, er ist alt geworden«, meinte der Kammerherr. »Vor lauter Sorgen, er schreibt jetzt ständig Projekte. Den Unglücksraben entlässt er jetzt nicht, bevor er ihm nicht alles Punkt für Punkt dargelegt hat.« »Wieso alt geworden? Er macht doch Eroberungen. Ich glaube, Gräfin Lydia Iwanowna ist jetzt eifersüchtig auf seine Frau.« »Also wirklich? Von Gräfin Lydia Iwanowna bitte nichts Schlechtes. Ist es denn schlecht, dass sie in Karenin verliebt ist?«
»Stimmt es, dass Karenina hier ist?«
»Nicht hier im Palast, aber in Petersburg. Gestern bin ich ihr mit Alexei Wronski Bradesu auf der Marskaja begegnet.«
»Er ist eben ein Mann, der keine...«
hob der Kammerherr an, hielt aber inne, um einer vorbeigehenden Persönlichkeit aus der Zarenfamilie mit einer Verbeugung den Weg freizugeben. So redeten sie unaufhörlich über Alexei Alexandrowitsch, verurteilten ihn und verlachten ihn, während er dem Mitglied des Staatsrats, das er abgefangen hatte, weiterhin den Weg vertrat und seine Darlegung keinen Moment unterbrach, um ihn nicht fortzulassen, sondern ihm Punkt für Punkt sein Finanzprojekt darlegte. Fast zu ein und derselben Zeit, als Alexei Alexandrowitsch von seiner Frau verlassen wurde, stieß ihm das Bitterste zu, was einem Beamten passieren kann. Die Aufwärtsbewegung seiner Dienstlaufbahn neigte sich zum Stillstand. Dieser Stillstand war nun eingetreten. Und alle sahen es klar. Bloß Alexei Alexandrowitsch war es noch nicht bewusst, dass seine Karriere zu Ende war. Ob wegen der Konfrontation mit Stremow, ob wegen des Unglücks mit seiner Frau oder einfach, weil Alexei Alexandrowitsch die Grenze erreicht hatte, die ihm vorherbestimmt war, jedenfalls wurde in diesem Jahr allen Augen fällig, dass sein dienstlicher Wirkungskreis am Ende war. Er bekleidete noch einen hohen Posten, er war Mitglied vieler Kommissionen und Komitees, aber er war jemand, der nicht mehr zählte, von dem nichts mehr erwartet wurde. Was er auch sagen, was er auch vorschlagen mochte, man hörte ihn an, als wäre längst bekannt, was er vorschlug, und wäre genau das, was nicht gebraucht wurde. Aber Alexei Alexandrowitsch merkte das nicht. Im Gegenteil, seit er von der unmittelbaren Regierungstätigkeit ferngehalten wurde, sah er nun klarer denn je zuvor die Mängel und Fehler in der Tätigkeit der anderen und hielt es für seine Pflicht, auf Mittel zu ihrer Verbesserung hinzuweisen. Bald nach der Trennung von seiner Frau verfasste er eine Eingabe zur neuen Gerichtsbarkeit, die erste aus einer endlosen Reihe jener von niemandem gebrauchter Eingaben zu allen Verwaltungsbereichen, die zu verfassen sein Schicksal war. Nicht nur, dass Alexei Alexandrowitsch seine hoffnungslose Lage in der Amtswelt gar nicht bemerkte und gar nicht bekümmert war darüber, er war sogar mehr denn je mit seiner Tätigkeit zufrieden. Wer aber gefreit hat, der sorgt um die Dinge der Welt, nämlich wie er der Frau gefalle. Wer ledig ist, der sorgt um des Herrn Sache, nämlich wie er dem Herrn gefalle, sagt der Apostel Paulus. Und Alexei Alexandrowitsch, der sich in allen Dingen jetzt von der Schrift leiten ließ, dachte oft an diese Bibelstelle. Ihm schien, seitdem er ohne Frau war, diene er mit diesen Projekten dem Herrn mehr als früher. Die offensichtliche Ungeduld des Ratsmitglieds, das weg wollte von ihm, genierte Alexei Alexandrowitsch nicht. Er hörte erst auf mit seiner Darlegung, als das Mitglied sich zunutze machte, dass eine Person aus der Zarenfamilie vorbeikam und ihm entschlüpfte. Allein geblieben, senkte Alexei Alexandrowitsch den Kopf, um seine Gedanken zu sammeln. Dann blickte er zerstreut um sich und ging zu der Tür, wo er Gräfin Lydia Iwanowna zu treffen hoffte. »Wie kräftig sie doch alle sind und körperlich gesund«, dachte Alexei Alexandrowitsch, während er auf den mächtigen Kammerherrn mit den gestriegelten, wohlriechenden Koteletten und auf den roten Nacken des prall in seiner Uniform steckenden Fürsten blickte, an denen er vorüber musste. »Zu Recht heißt es, dass alles in der Welt böse ist«, dachte er und schielte noch einmal auf die Waden des Kammerherrn. Ohne Hast setzte Alexei Alexandrowitsch seine Füße, und mit seiner üblichen müden und würdevollen Miene grüßte er diese Herren, die über ihn redeten, und während er zur Tür blickte, suchten seine Augen Gräfin Lydia Iwanowna. »Oh, Alexei Alexandrowitsch«, sagte der kleine Greis mit boshaftem Augenglitzern, als Karenin an ihm vorüberkam und mit kühler Geste den Kopf neigte. »Ich habe Sie noch nicht beglückwünscht.« Er deutete auf das frisch erhaltene Ordensband. »Ich danke Ihnen«, antwortete Alexei Alexandrowitsch. »Was für ein wunderschöner Tag heute«, fügte er hinzu, dabei betonte er nach seiner Gewohnheit besonders das Wort »wunderschön«. Dass sie ihn verlachten, das wusste er. Aber er erwartete von ihnen auch nichts außer Feindschaft. Daran hatte er sich schon gewöhnt. Als er die aus der Corsage emporquellenden gelben Schultern der Gräfin Lydia Iwanowna erblickte, die durch die Tür kam, dazu ihre lockenden, wunderschönen, versonnenen Augen, lächelte Alexei Alexandrowitsch, dass seine noch unvergilbten weißen Zähne sichtbar wurden, und ging zu ihr. Die Toilette hatte Lydia Iwanowna große Mühe gekostet, wie alle ihre Toiletten in dieser letzten Zeit. Ihr Ziel war jetzt das Gegenteil von dem, was sie vor 30 Jahren mit ihrer Toilette verfolgt hatte. Damals wollte sie sich irgendwie schmücken, und je mehr, desto besser. Jetzt dagegen standen ihre Toiletten zwangsläufig in einem solchen Missverhältnis zu ihren Jahren und ihrer Figur, dass sie nur noch darum besorgt war, den Widerspruch zwischen herausgeschmückt sein und ihrem Aussehen nicht zu schrecklich werden zu lassen. Und in Bezug auf Alexei Alexandrowitsch erreichte sie ihr Ziel. Sie kam ihm attraktiv vor. Für ihn war sie die einzige Insel nicht nur von wohlwollender Zuneigung, sondern von Liebe in dem Meer an Feindseligkeit und Spott, das ihn umgab. Nach seinem Spießrutenlauf durch die spöttischen Blicke reckte er sich naturgemäß ihrem verliebten Blick entgegen, wie die Pflanze dem Licht. »Ich gratuliere Ihnen«, sagte sie und wies mit den Augen auf das Ordensband. Er unterdrückte ein Lächeln der Befriedigung und zuckte die Schultern, wobei er die Augen schloss, wie um zu sagen, dass ihn dies nicht freuen könne. Gräfin Lydia Iwanowna wusste sehr wohl, dass dies eine seiner größten Freuden war, obwohl er es nie zugeben würde. »Was macht unser Engel?« Gräfin Lydia Iwanowna meinte damit Serjoscha. Alexei Alexandrowitsch zog die Brauen hoch und öffnete die Augen. »Ich kann nicht sagen, dass ich ganz mit ihm zufrieden wäre«, sagte er. »Auch Sitnikow ist mit ihm unzufrieden.« Sitnikow war der Pädagoge, dem Serjoschas weltliche Erziehung überantwortet war. »Wie ich Ihnen schon sagte, steckt in ihm eine gewisse Kälte gegenüber den wesentlichen Dingen, die die Seele jedes Menschen und jedes Kindes berühren sollten.« Alexei Alexandrowitsch begann, seine Gedanken zu dem einzigen Problem darzulegen, das ihn außer seinem Dienst interessierte, der Erziehung seines Sohnes. Als Alexei Alexandrowitsch mit Lydia Iwanownas Hilfe zu Leben und Tätigkeit zurückgekehrt war, empfand er es als seine Pflicht, sich mit der Erziehung des in seiner Obhut verbliebenen Sohnes zu befassen. Nie zuvor hatte Alexei Alexandrowitsch sich mit Fragen der Erziehung befasst, und so widmete er nun einige Zeit dem theoretischen Studium des Gegenstands, nachdem er viele anthropologische, pädagogische und didaktische Bücher gelesen hatte, erstellte Alexei Alexandrowitsch einen Erziehungsplan, und nachdem er den besten Petersburger Pädagogen für die Leitung gewonnen hatte, ging er ans Werk. Und dieses Werk beschäftigte ihn nun fortwährend. »Ja, aber das Herz. Ich sehe in ihm das Herz des Vaters. Und mit solch einem Herzen kann ein Kind nicht schlecht sein«, sagte Gräfin Lydia Iwanowna voll Begeisterung. »Ja, mag sein. Was mich angeht, so erfülle ich meine Pflicht. Das ist alles, was ich tun kann.« »Kommen Sie zu mir«, sagte Gräfin Lydia Iwanowna nach kurzem Schweigen. »Wir müssen über eine für Sie traurige Angelegenheit reden. Ich gäbe alles dafür, um Ihnen gewisse Erinnerungen zu ersparen, aber andere denken nicht so. Ich habe von ihr einen Brief erhalten. Sie ist in Petersburg.« Bei der Erwähnung seiner Frau zuckte Alexei Alexandrowitsch zusammen, doch sogleich legte sich auf sein Gesicht jene tote Reglosigkeit, die zum Ausdruck brachte, wie vollkommen hilflos er in dieser Angelegenheit war. »Ich habe es erwartet«, sagte er. Gräfin Lydia Iwanowna blickte ihn verzückt an, und angesichts seiner Seelengröße traten ihr Tränen der Bewunderung in die Augen. »25. Als Alexei Alexandrowitsch das kleine, mit altem Porzellan vollgestellte und mit Porträts vollgehängte, gemütliche Boudoir der Gräfin Lydia Iwanowna betrat, war die Dame des Hauses noch gar nicht da. Sie kleidete sich um. Auf dem runden Tisch lag ein Tischtuch und stand ein chinesisches Teeservice und ein silberner Spiritus-Teekessel. Alexei Alexandrowitsch betrachtete zerstreut die zahllosen bekannten Porträts, die das Boudoir schmückten, setzte sich an den Tisch und schlug das dort liegende Evangelium auf. Das Rascheln des gräflichen Seidenkleides lenkte ihn ab. »So, nun wollen wir uns in Ruhe hinsetzen«, sagte Gräfin Lydia Iwanowna und zwängte sich mit erregtem Lächeln hastig zwischen Tisch und Sofa durch, »und uns bei unserem Tee unterhalten.« Nach einigen vorbereitenden Worten überreichte Gräfin Lydia Iwanowna schwer atmend und errötend Alexei Alexandrowitsch den ihr zugegangenen Brief. Als er den Brief gelesen hatte, schwieg er lange. »Ich nehme nicht an, dass ich das Recht hätte, es ihr abzuschlagen«, sagte er zaghaft und hob den Blick. »Mein Freund, in niemandem sehen Sie Böses. Im Gegenteil, ich sehe, dass alles böse ist, aber ist das gerecht?« Auf seinem Gesicht lag Unentschlossenheit und Suche nach einem Rat, nach Unterstützung und Leitung in einer Angelegenheit, die ihm unverständlich war. »Nein«, unterbrach ihn Gräfin Lydia Iwanowna, »es hat alles seine Grenzen. Unmoral, das verstehe ich noch«, sagte sie, nicht ganz aufrichtig, denn sie hatte nie verstehen können, was Frauen zur Unmoral führt, »aber was ich nicht verstehe, ist Grausamkeit. Und gegen wen? Gegen Sie. Wie kann man sich in der Stadt aufhalten, wo Sie sind?« »Nein, man lernt doch nie aus im Leben, und ich lerne zu verstehen, wie hoch Sie stehen und wie tief unten Sie.« »Doch wer wird einen Stein werfen?« sagte Alexei Alexandrowitsch offensichtlich zufrieden mit seiner Rolle. »Ich habe alles vergeben. Und darum kann ich ihr nicht verweigern, was für sie ein Bedürfnis der Liebe ist, der Liebe zu ihrem Sohn. Aber ist das Liebe, mein Freund? Ist das aufrichtig? Nun denn, Sie haben vergeben, Sie vergeben noch jetzt. Aber haben wir das Recht, auf die Seele dieses Engels einzuwirken? Er hält sie für gestorben, er betet für sie und bittet Gott, ihr die Sünden zu vergeben. Und so ist es besser. Was würde er aber hierbei denken?« »Daran habe ich nicht gedacht«, sagte Alexei Alexandrowitsch offenkundig zustimmend. Gräfin Lydia Iwanowna bedeckte ihr Gesicht mit den Händen und schwieg. Sie betete. »Wenn Sie mich um Rat fragen«, sagte sie, als sie gebetet hatte und das Gesicht aufdeckte, »kann ich Ihnen nicht dazu raten, als ob ich nicht sehe, wie Sie leiden, wie das Ihre sämtlichen Wunden aufgerissen hat. Aber nun denn, wie immer denken Sie nicht an sich selbst. Doch wozu könnte das führen? Zu neuen Leiden Ihrerseits, zu Qualen für das Kind? Wenn in ihr noch irgendetwas Menschliches geblieben wäre, dürfte sie das nicht wollen. Nein, ich rate ohne zu schwanken davon ab. Und wenn Sie mir gestatten, werde ich ihr schreiben.« Alexei Alexandrowitsch war einverstanden. Und Gräfin Lydia Iwanowna schrieb den folgenden französischen Brief. »Gnädige Frau, die Erinnerung an Sie könnte bei Ihrem Sohn zu Fragen von seiner Seite führen, die sich nicht beantworten ließen, ohne in die Seele des Kindes den Geist der Missbilligung gegen das zu senken, was für ihn ein Heiligtum sein sollte. Und darum bitte ich, die Absage Ihres Mannes im Geiste der christlichen Liebe zu verstehen. Ich bitte den Allmächtigen um Barmherzigkeit für Sie. Gräfin Lydia.« Dieser Brief erreichte das geheime Ziel, das Gräfin Lydia Iwanowna sich selbst nicht eingestand. Er verletzte Anna bis in die Tiefe ihrer Seele. Seinerseits konnte sich Alexei Alexandrowitsch, als er von Lydia Iwanowna nach Hause zurückgekehrt war, an diesem Tag nicht seinen üblichen Beschäftigungen widmen und nicht die Seelenruhe des gläubigen und erlösten Menschen finden, die er früher verspürt hatte. Die Erinnerung an seine Frau, die dermaßen schuldig war vor ihm und vor der er so heilig war, wie Gräfin Lydia Iwanowna ihm zu Recht gesagt hatte, hätte ihn nicht verstören dürfen. Aber er war nicht ruhig. Er konnte das Buch nicht verstehen, das er las, konnte die quälenden Erinnerungen an sein Verhältnis zu ihr nicht verscheuchen, an jene Fehler, die er ihr gegenüber, wie ihm jetzt schien, begangen hatte. Die Erinnerung, wie er bei der Rückkehr vom Rennen das Geständnis ihrer Untreue aufgenommen hatte und insbesondere, dass er nur äußere Schicklichkeit von ihr verlangt, dass er kein Duell vom Zaun gebrochen hatte, darüber plagte ihn nun die Reue. Ebenso plagte ihn die Erinnerung an den Brief, den er ihr geschrieben hatte. Insbesondere seine Vergebung, die niemand gebraucht hatte, und seine Sorgen um das fremde Kind brannten als Scham und Reue in seinem Herzen. Und genau dasselbe Gefühl von Scham und Reue empfand er nun, wenn er seine gesamte Vergangenheit mit ihr durchging und sich an die ungeschickten Worte erinnerte, mit denen er ihr nach langem Schwanken einen Heiratsantrag gemacht hatte. »Aber wessen bin ich schuldig?« fragte er sich. Und diese Frage rief stets eine andere Frage in ihm hervor. Ob sie anders fühlten, anders liebten, anders heirateten, alle diese Leute, diese Wronskis, Oblonskis, diese Kammerherren mit den dicken Waden. und in seiner Vorstellung tauchte eine ganze Reihe dieser strotzenden, kräftigen, nicht von Zweifeln befallenen Leute auf, die immer und überall unwillkürlich seine Aufmerksamkeit und Neugier anzogen. Er verscheuchte diese Gedanken, er suchte sich zu überzeugen, dass er nicht für das hiesige, endliche Leben lebe, sondern für das ewige, und dass in seiner Seele Friede und Liebe herrsche. Aber dass er in diesem endlichen, nichtigen Leben, wie ihm schien, einige nichtige Fehler begangen hatte, plagte ihn derart, als ob es diese ewige Erlösung, an die er glaubte, gar nicht gäbe. Die Versuchung war aber nicht von Dauer. Und bald war in Alexei Alexandrowitschs Seele jene Ruhe und jene Erhabenheit wiederhergestellt, dank denen er vergessen konnte, woran er nicht denken mochte. 26. »Na, was ist, Kapitonitsch?« fragte Serjoja, als er rotbackig und fröhlich am Tag vor seinem Geburtstag vom Spaziergang zurückkam und dem hochgewachsenen, von der Höhe seines Wuchses auf den kleinen Mann herablächelnden alten Portier seinen langen Faltenmantel überließ. »Was ist? War der Beamte mit dem Verband heute da? Hat Papa einen Empfang?«
»Hat er. Der Kanzleivorsteher war kaum weg. Habe ich ihn gemeldet«, sagte der Portier und zwinkerte fröhlich. »Lassen Sie, ich helfe Ihnen.«
»Serjoja?« Der Erzieher, ein Slave, blieb an der Tür stehen, die ins Hausinnere führte. »Ziehen Sie den Mantel selbst aus.« Serjoja hatte zwar die schwache Stimme des Erziehers gehört, beachtete ihn aber nicht. Er hielt sich mit der Hand am Bandelier des Portiers fest und schaute ihm ins Gesicht. »Ja, und hat Papa für ihn getan, was er braucht?« Der Portier nickte bestätigend. Der Beamte mit dem Verband, der schon 7-mal einer Bitte wegen zu Alexei Alexandrowitsch gekommen war, interessierte Serjoja wie den Portier. Serjoja hatte ihn einmal im Hausflur getroffen und gehört, wie er den Portier kläglich bat, ihn zu melden, denn sonst, sagte er, müssten er und seine Kinder sterben. Seither interessierte sich Serjoja für ihn. Er hatte den Beamten auch ein zweites Mal im Hausflur getroffen. »Ja, und hat er sich gefreut?« fragte er.
»Wieder nicht. Fast wäre er hüpfend davongegangen.«
»Ist irgendwas gebracht worden?« fragte Serjoja nach kurzem Schweigen.
»Oh, Herr«, flüsterte der Portier, den Kopf wiegend, »da ist etwas von der Gräfin.«
Serjoja hatte sofort begriffen, dass es ein Geschenk von Gräfin Lydia Iwanowna zu seinem Geburtstag war, wovon der Portier sprach. »Was du nicht sagst, und wo?«
»Zu Papa hat Cornelius gebracht. Bestimmt ein hübsches Dingerchen.«
»Wie groß, so vielleicht?«
»Kleiner. Aber was Hübsches.«
»Ein Buch?«
»Nein, ein Dingerchen. Gehen Sie, gehen Sie. Wassili Lukitsch ruft«, sagte der Portier, da er die Schritte des Erziehers näher kommen hörte, löste vorsichtig das Händchen in dem halb abgestreiften Handschuh von seinem Bandelier und wies augenzwinkernd mit dem Kopf auf den Erzieher.
»Wassili Lukitsch, bin gleich da«, rief Serjoja mit dem fröhlichen und liebevollen Lächeln, das den gewissenhaften Wassili Lukitsch stets besänftigte. Serjoja war viel zu fröhlich, viel zu glücklich war alles, als dass er seinem Freund, dem Portier, eine weitere Familienfreude hätte vorenthalten können, die er während des Spaziergangs im Sommergarten von Gräfin Lydia Iwanownas Nichte erfahren hatte. Diese Freude kam ihm besonders wichtig vor, weil sie mit der Freude des Beamten zusammenfiel und mit seiner eigenen Freude, das Spielzeug, gebracht worden war. Serjoja kam es vor, als sei heute ein Tag, an dem alle sich freuen und fröhlich sein müssten. »Weißt du, dass Papa den Alexander Newski-Orden bekommen hat?«
»Wie kann ich das nicht wissen? Es waren schon Leute zum Gratulieren da.«
»Ja, und freut er sich?«
»Wie denn? Sich nicht über eine Gunst des Zaren freuen. Hat ihn demnach verdient«, sagte der Portier streng und ernst.
Serjoja dachte nach, den Blick auf das Gesicht des Portiers geheftet, von ihm erforscht, bis in kleinste Einzelheiten, besonders auf das zwischen den grauen Koteletten hängende Kinn, das niemand sah außer Serjoja, denn er schaute nie anders als von unten zu ihm hoch. »Und ist deine Tochter lange nicht mehr bei dir gewesen?«
»Die Tochter des Portiers war Balletttänzerin.« »Wann soll sie denn an Werktagen? Die haben auch zu lernen.« »Und Sie haben zu lernen, Herr. Gehen Sie.«
Ins Zimmer gekommen, erzählte Serjoja, statt sich an seine Lektionen zu setzen, dem Hauslehrer von seiner Vermutung, dass ihm bestimmt eine Lokomotive gebracht worden sei. »Was meinen Sie?« fragte er. Aber Wassili Lukitsch meinte nur, dass er sich die Grammatiklektion vornehmen müsse, weil um 2 Uhr der Lehrer komme. »Doch sagen Sie mir eins, Wassili Lukitsch«, fragte er plötzlich, als er schon am Arbeitstisch saß und das Buch in Händen hielt, »was ist höher als der Alexander Newski-Orden? Sie wissen, dass Papa den Alexander Newski-Orden bekommen hat?« Wassili Lukitsch erwiderte, »höher als der Alexander Newski sei der Wladimir.« »Und noch höher?« »Und am höchsten ist der Andrei Perwaswani.« »Und noch höher als der Andrei?« »Ich weiß nicht.« »Wie, Sie wissen das nicht?« Und auf die Arme gestützt, erging sich Serjoscha in Überlegungen. Seine Überlegungen waren höchst kompliziert und vielfältig. Er malte sich aus, wie sein Vater auf einen Schlag den Wladimir wie den Andrei bekäme und wie er darum beim Unterricht heute viel weniger streng wäre und wie er selbst, wenn er groß wäre, alle Orden bekäme, auch was sie sich noch ausdenken würden, höher als der Andrei. Kaum hätten sie was ausgedacht, hätte er es sich verdient. Sie würden sich noch höhere ausdenken. Auch die hätte er sich gleich verdient. Unter solchen Überlegungen verging die Zeit, und als der Lehrer kam, war die Lektion über die Umstandswörter der Zeit und des Ortes und der Art und Weise nicht gelernt, und der Lehrer war nicht nur unzufrieden, sondern betrübt. Diese Betrübnis des Lehrers rührte Serjoscha. Er fühlte sich unschuldig daran, dass er die Lektion nicht konnte, denn so sehr er sich auch bemüht hatte, er brachte es einfach nicht zustande. Solange der Lehrer es ihm auseinandersetzte, glaubte er es ihm und schien es zu verstehen, aber